Freude sei mit euch. Das ist zumindest mein großer Wunsch, meine Hoffnung für diese Predigtserie. Wir lassen uns motivieren durch Paulus und den Brief der Freude, darüber nachzudenken, ja, wie kommen wir an diesen Punkt, wie Paulus in allen Umständen, trotz Gefängnis, trotz Nöten, anderen Mut zu machen und so einen Brief zu schreiben, der eigentlich von Lebensfreude überquillt. Wir haben mit dieser Spurensuche nach dieser Lebensfreude letzte Woche angefangen. Da waren im Wesentlichen so drei erste Punkte, die wir schon in der Eröffnung von diesem Brief gefunden haben. Paulus hat Lebensfreude, weil er sich zum einen identifiziert durch Christus. Er sagt, ich bin nicht irgendwer. Ich bin nicht mein eigener Herr, ich bin nicht hier der große Apostel, ich bin Sklave, ich bin Diener Jesu. Das heißt, ich gehöre meinem Herrn, ich gehöre Jesus. Er wusste, wer er war und Paulus wusste, worum es im Leben ging. Er hatte ein klares Ziel, er hatte eine klare Berufung im Leben. Er wusste, es geht letztlich darum, dass sich das Evangelium von Jesus verbreitet. Und wenn ich dafür im Gefängnis sitze, dann ist es so. Wow. Wir haben gemerkt, dass das Evangelium ganz viel von unserer Vorstellung, was Freude, was Glück, Lebensentwürfe ausmacht, völlig auf den Kopf stellt. Und als dritten Punkt haben wir letzte Woche gesagt, Paulus war fröhlich, weil er vor allem wusste, wohin er geht und wie es letztlich mit ihm ausgeht. Er wusste, das ewige Leben wartet auf ihn. Übrigens haben wir mit der Philipper-Serie ein kleines Pilotprojekt gestartet. Wir haben uns jetzt vorgenommen, zu jeder Predigt auch so eine DIN-A4-Seite für die Hauskreise zu verschicken. Das heißt, alle Hauskreise, die Lust haben, Kleingruppen, die Lust haben, das nochmal nachzuvollziehen, so ein paar Kerngedanken als Gesprächsleitlinien zum Philipper-Brief. Ziehen wir das einfach mal durch. Ich bin gespannt auf euer Feedback, weil wir auch uns wünschen, dass die Themen, die wir so gerne setzen, wenn wir sonntags in die Bibel schauen, dass das vielleicht auch noch einige Tage nachklingt. Und wer noch keinen Hauskreis hat, darf sich gerne melden. Oder wer auch drüber hinaus Lust hat, gerade vielleicht keine Gelegenheit für Hauskreis, Kleingruppen hat und dieses Paper doch gerne hätte, diese DIN-A4-Seite, der kriegt ihr natürlich auch gerne zugeschickt. Meldet euch da gerne bei uns. Also wir suchen weiter nach den Quellen echter Lebensfreude und wenn ich da so ein bisschen rumrecherchiere, dann ist mir ein Wort, fast ein Modewort aus den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen in dieser Recherche. Ein Wort, das gerade viel auch mit den Strapazen in der Corona-Zeit, der ganzen Pandemie-Nachsorge bekannt geworden ist. Ein Wort, das euch vielleicht auch schon irgendwie begegnet ist, ein großes Wort, das ich vorher noch nie so gehört habe, aber erst so in den letzten Jahren. Es ist das große Wort der Resilienz. Und da gibt's dann so ganz viele Bücher in den Bestsellerlisten. Die heißen dann so wie Ihr Weg zu mehr Lebensfreude und Resilienz. Oder Resilienz und Lebensfreude, wie kleine Glücksmomente dich stärker machen. Oder das, mehr Lebensfreude durch Achtsamkeit und Resilienz. Resilienz, Fragen voller Lebensfreude. Die Macht der Resilienz, 7 Säulen für mehr Lebensfreude. Also ich dachte, da muss irgendwas dran sein. Die Forscher oder Autoren, die meinen wohl, irgendwie Freude, Lebensfreude, da könnte uns Resilienz dabei helfen. Fand ich ganz spannend. Da habe ich mal gedacht, war Paulus eigentlich ein resilienter Mensch? Das war jetzt mal so meine Spurensuche im nächsten Teil des ersten Kapitels, mal zu fragen, was hätte denn Paulus für einen Ratgeber geschrieben? Ja, wie würde denn sein Ratgeber in der Buchhandlung lauten, wenn er gefragt würde? Ich habe nicht das Gefühl, dass er diese Worte schon kannte damals. Es ist ein sehr moderner Begriff. Was heißt es eigentlich? Eins unserer Bundesministerien hat hier sogar mal eine offizielle Definition rausgelassen. Da heißt es, der Begriff der Resilienz wird in verschiedenen Wissenschaften benutzt, unter anderem in der Physik, in der Soziologie, in der Medizin, in der Materialkunde, das finde ich jetzt als ehemaligen Maschinenbauingenieur auch ganz interessant. In der Materialkunde bezeichnet er Stoffe, die auch nach extremer Spannung wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren. Übersetzt wird er häufig als Widerstandsfähigkeit. Bezogen auf den Menschen beschreibt Resilienz die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. dann kommt noch so ein Satz, da kann man das halten, was man will. Sehr tröstlich ist er nicht. Gehört dazu, zu dieser Definition. Nicht resiliente Menschen werden als vulnerabel bezeichnet. Aha. Also ich finde es ganz interessant, mal diese Definition. Und ich denke, ja, diese Ratgeber haben, glaube ich, schon recht. Wenn ich das irgendwie schaffe, in größten Krisen auch irgendwie eine Widerstandsfähigkeit zu haben, dann kann mir das bei einer grundlegenden Lebensfreude helfen. Dann verstehe ich auch diesen Zusammenhang zwischen Lebensfreude und Resilienz ganz gut. Was ich auch noch gelernt habe bei dieser Recherche ist, vielleicht so ein bisschen als Trost, dass Resilienz, was wir jetzt gerade so gelesen haben, dass das nicht oder nur zu einem ganz geringen Teil irgendwie genetisch vorgeprägt ist und zu einem hohen Teil trainierbar ist. Wenn ich mich also vorbereiten will, vielleicht auf die nächste große Krise oder mehr Lebensfreude entwickeln, darf ich wissen, Resilienz ist auch trainierbar. Und dann nennt man in der Forschung dann immer mal wieder die sogenannten Säulen der Resilienz. Die werden je nach Autor immer ein bisschen anders benannt, ein bisschen austauschbar ist es, aber im Grunde geht es immer so um diese großen Themen. Es geht immer ein bisschen in die Richtung, ja, Kontaktfreude, soziales Netz, meine Bindungen, Freundschaften sind ganz wichtig für Resilienz, eine gewisse Selbstfürsorge, ja, also kann ich mich um mich selbst kümmern, kann ich schauen, dass ich halbwegs gesund bin. Optimismus auf der einen Seite wird genannt, aber auch ein Realismus. Also ich muss irgendwie fröhlich mit der Situation umgehen können, aber auch realistisch. Ich muss mich nichts vormachen oder so. Ich muss einen klaren, echten Blick auf die Welt haben. Und aber auch eine Zukunftshoffnung, eine gewisse positive Zukunftserwartung haben. Aber auch das kommt vor, eine Analysestärke. Also ich muss irgendwie die Fähigkeit entwickeln, das, was mir da gerade passiert oder der Welt, der Gesellschaft passiert, irgendwie zu verstehen, mir irgendwie einen Reim darauf zu machen. Was in diesen Aufzählungen selten vorkommt, manche Autoren fügen das hinzu, die meisten nicht, ist eine Spiritualität, also Religion, Glaube. Manche fügen es hinzu, viele nicht. Aber wenn ich mir das alles so anschaue, glaube ich, dass der christliche Glaube erst diese Säulen eigentlich, glaube ich, wirklich stark machen kann oder erst ein Fundament dafür bildet, dass diese Säulen stabil stehen können. Und da gehen wir gern mal eine kleine Spurensuche jetzt in den letzten Teil vom ersten Philipper-Kapitel. Was sagt Paulus vielleicht zu Resilienz und Lebensfreude? Wir waren letztens stehen geblieben mit diesem wunderbaren Satz: Ich freue mich hier und heute und ich werde mich auch zukünftig freuen. Und da geht es heute weiter. Ich werde mich auch künftig freuen, denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt, genauso wie bisher, Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein. Und das wäre bei Weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch weit mehr Grund haben, stolz und froh zu erzählen, was Jesus Christus meinetwegen getan hat. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Und lasst euch keinesfalls von den Widersachern einschüchtern. Für sie zeigt es nur, dass sie verloren sind. Für euch aber ist es eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt. und jetzt wieder von mir hört. Wenn ich mir diese akademischen Säulen der Resilienz hernehme und dann so Paulus' Worte so als Brille oder Schablone darüber lege, dann glaube ich, er hätte wirklich einen dieser Ratgeber schreiben können. Oder wir können sagen, der Philipperbrief ist ein Ratgeber für mehr Resilienz. Klar, wir sehen das eine, dieses soziale Netzwerk, diese Bindungen. Paulus ist fröhlich darüber, dass er die Philipper hat, die ihn versorgen, die ihm ins Gefängnis Proviant bringen, die ihm Briefe schreiben. Er weiß, sie beten für ihn. Er betet voller Freude für sie. Er ist in diesem Netz, in dieser großen Familie zusammen. Er weiß, er steht nicht allein. Er gehört mit anderen Geschwistern zu Christus. Dann sehe ich, Paulus hat einen absolut klaren, gesunden Realismus, gleichzeitig zusammen mit einer hoffnungsvollen Zukunftsperspektive. Nicht mit so einem platten Optimismus, so nach dem Motto, ja, es wird ja schon wieder alles gut. Und woher weiß ich das? Da kann ich mich auch ein bisschen selbst betäuben. Nein, Paulus weiß ganz realistisch, dass es sein könnte, dass er da nicht lebend aus dem Gefängnis herauskommt. Und er schreibt ja auch noch härter hier in Vers 29, ich habe es versucht zu betonen, liebe Philipper, ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern es ist ein Vorrecht, auch für ihn zu leiden. Ich frage, wie geht es uns mit diesen Worten? Wieder mal stellt Paulus mit dem Evangelium von Jesus unsere Vorstellung komplett auf den Kopf. Und er sagt den Philippern hier, es ist auch ein Vorrecht. Seht mal zu, es ist ein Beweis auch für die Echtheit eures Glaubens, wenn ihr hier für Christus leidet. Ein gesunder Realismus, dass man nicht überrascht ist davon. Nein, es kann dazugehören, dass mein Leben gerade durch den Glauben erstmal schwieriger und anstrengender wird. So ehrlich ist Paulus, so ehrlich ist die Bibel. Und er sagt nicht einfach nur, bleibt positiv, falls ihr für Christus leiden müsst. Er ist viel radikaler. Er sagt, es begreift es als Vorrecht, für Christus leiden zu dürfen. Warum das so ist bei Paulus, wie er diesen Punkt kommt, das sehen wir gleich noch. Ich glaube, das ist schon ein bisschen fortgeschrittenen Kurs im Christsein. Sowas wirklich sagen zu können aus vollem Herzen. Und Stichwort Analysestärke. Paulus sieht hier ganz genau hinter die Dinge. Er bleibt nicht wie so ein Reh im Scheinwerferlicht vor dieser Krise stehen, in diesem Gefängnis. Er bleibt nicht passiv und beklagt seine Situation nicht. Wow, das ist Resilienz, das ist Stärke. Er versteht ganz genau, was hier abgeht, warum er im Gefängnis sitzt. Und er sieht diesen großen Plan Gottes dahinter. Er kann sich dafür einordnen. Er ist nicht überrascht von dieser Situation. Und das im Besonderen, das ist auch ein Geschenk, den uns der christliche Glaube macht. Einen geistlichen Blick auf die Dynamiken dieser Welt. Vieles kann ich verstehen dadurch. Aber auch das, was ich dadurch noch nicht verstehen kann sofort, das kann ich einordnen, weil ich weiß, es gibt den Herrn Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt und der alles einordnen kann, der alles weiß und zu dem gehöre ich und dem kann ich mich anvertrauen. Und da kann er auch den Philippern das ganz klar schreiben. Da gibt es Widersacher, aber lasst euch nicht einschüchtern. Es zeigt nur, die sind verloren. Für euch ist es eine Bestätigung, wenn ihr um des Glaubens willen leidet. Ihr seid gerettet. Ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, auch für ihn zu leiden. Und ihr habt den gleichen Kampf zu bestehen, in dem auch ich stehe. Es gibt keinen besseren Christen und schlechteren Christen. Der Apostel steht nicht über dem einfachen Christen oder Sklaven in Philippi, der vielleicht jetzt zum Glauben gekommen ist und auch diesen Brief hört, als er vorgelesen wurde. Es ist der gleiche Glaube und es kann auch das gleiche Leiden bedeuten. Ja, es gibt Krisen, es gibt Sorgen, es gibt Leiden, es gibt Dinge, die wollen uns die Lebensfreude rauben. Aber wir haben ja schon gelernt von Paulus und wir sind dabei, es zu lernen. Das Besondere ist, dass es nicht um irgendeine vage Lebensfreude geht, wo man auch gar nicht so genau weiß, wo suche ich die jetzt und wie genau sieht die aus. Es geht nicht um eine vage Lebensfreude. Es geht um die Freude an Christus, der unser Leben ist. Es geht nicht um irgendeine vage Lebensfreude. Es geht um die Freude an Christus, der unser Leben ist. Das ist mal so ein grober Blick auf die Ratschläge zum Thema Resilienz von Paulus. Ich glaube, der christliche Glaube gibt ein wichtiges Fundament für diese Säulen. Und ich habe da auch nochmal einen Kronzeugen mitgebracht, um das ein bisschen zu beweisen, meine Sicht auf diese Dinge. Und zwar der Psychopathologe Andrew Sims. Das war jetzt nicht irgendeiner, sondern das war der President of the Royal College of Psychiatrists. Also die Engländer haben ja so unter der königlichen Schirmherrschaft stehende verschiedene wissenschaftliche Gremien, Royal Colleges, Royal Academies, und da war er quasi in der Psychiatervereinigung Großbritanniens da mal zeitlang Präsident. Also er weiß, von was er redet, und er hat eine Zeit lang damit verbracht, mal zu erforschen, den Zusammenhang zwischen Glaube und auch wirklich Lebensfreude, psychischer Gesundheit. Und er schreibt in seinem Buch zum Beispiel das. Er sagt, die vorteilhafte Wirkung von Religion und Spiritualität auf die geistige und körperliche Gesundheit ist eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Psychiatrie und der Medizin im Allgemeinen. Wenn die Ergebnisse der umfangreichen Forschungsarbeiten zu diesem Thema in die entgegengesetzte Richtung gegangen wären und festgestellt worden wäre, dass Religion der geistigen Gesundheit schadet, wäre dies in allen Zeitungen des Landes auf den Titelseiten zu lesen gewesen. Das ist erstmal seine Beobachtung, seine Meinung. Aber ich teile das ein Stück weit schon. Ich merke, wenn man jetzt irgendwie so in den normalen Mainstream-Medien irgendwas zum Glauben erzählt wird, dann ist es oft sehr vage, sehr kritisch und jetzt nicht so durchweg positiv. Ostern, Weihnachten wird dann immer die Frage gestellt, gab es Jesus wirklich? Da ist dann mal kurz der Spiegel oder andere Magazine wieder auf den Glauben aufmerksam. Oder wenn es irgendeine Krise gibt, Skandale in der Kirche, dann wird es zu Recht natürlich aufgearbeitet und berichtet. Aber dass man sowas mal hört, dass der christliche Glaube positive Einflüsse auf die menschliche Gesundheit hat, das kommt doch selten vor. Aber er hat sich mal diese ganzen Studien hergenommen, hat mal so eine Metastudie gemacht und hat das alles mal zusammengetragen. Und er schreibt dann als Fazit das hier. In der Mehrzahl der Studien wird religiöses Leben in Verbindung gebracht mit Wohlbefinden, Glück, Lebenszufriedenheit, Hoffnung, Optimismus, einem Sinn und Zweck des Lebens, höherem Selbstwertgefühl, besserer Trauerbewältigung, größerer sozialer Unterstützung, weniger Einsamkeit, geringerer Depressionsraten, schneller Erholung von Depressionen, geringeren Selbstmordraten, weniger Angstzuständen, weniger Psychosen, weniger psychotischen Tendenzen, geringeren Raten von Alkohol- und Drogenkonsum, weniger Kriminalität, größere Stabilität von Ehen und Zufriedenheit in der Ehe. Ich habe das lang geübt. Um euch nicht so viel Zeit hier zu klauen, aber ihr könnt es ja auch mitlesen. Es ist kein Selbstläufer und es ist nicht automatisch, dass ich sage, ich bete und alles in meinem Leben wird gut. Das ist hier nicht gesagt. Gott geht mit uns oft durch solche Krisen, durch solche Krankheiten. Aber ich finde es doch hochspannend, dass ein Psychoanalytiker oder so ein Wissenschaftler, wenn er weltweit so Studien dazu anfasst, dass er so eine klare Tendenz rauslesen kann. Jesus macht tatsächlich oft schon hier und jetzt gesund und heil. Eine spannende Statistik. Das heißt für uns nicht, dass wir nicht durch dunkle Täler gehen müssen. Paulus hat es selbst genauso erlebt. Er hat auch unerhörte Gebete gehabt. Er hatte irgendwelche gesundheitlichen oder psychischen Probleme, die der Herr ihm nicht und ganz bewusst nicht weggenommen hat. Aber das hat an seiner Lebensfreude nichts geändert. Er hat sich dann auch mit dem Realismus und mit der Zusage Gottes getröstet. Ja, eines Tages wird's gut. Aber jetzt suche ich in meiner Krankheit die Stärke und die Unterstützung Gottes und erlebe ihn dadurch vielleicht noch viel mehr. An einer anderen Stelle schreibt Paulus über die Frage, wie gehen wir mit Tod und Auferstehung um, mit der Trauer über Menschen, die jetzt von uns gegangen sind. Und er schreibt da kurz und prägnant auch dazu, liebe Thessalonicher, trauert nicht wie jene, die keine Hoffnung haben. Ja, wir trauern, Das Böse verliert niemals seine Gewalt. Gott rechtfertigt das Böse nirgendwo, was uns passiert. Aber er verwandelt es früher oder später. Und wir dürfen auch in der Trauer auf die Hoffnung blicken. Ja, wir trauern, wir haben Grund zu trauern. Jesus selbst hat getrauert, aber nicht ohne Hoffnung. Denn diesen Philipperbrief, den schreibt ja einer, der den auferstandenen Jesus erlebt hat. Das ist auch der Grundpfeiler der christlichen Resilienz und Lebensfreude. Und deswegen kann er diesen krassen Satz raushauen. Fast schon das Zentrum vom ersten Kapitel, vielleicht vom ganzen Philipperbrief. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Der Vers 21. Und ich glaube, das wäre der Buchtitel, wenn Paulus einen Resilienzratgeber geschrieben hätte. Ich glaube, das könnte sein Titel gewesen sein. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Weil hier kristallisiert sich alles, was ich bei Paulus über die Freude und diese Lebensqualität in allen Umständen lerne. Im Vers zuvor erklärt Paulus, dass es ihm egal ist, wie es mit ihm ausgeht, weil er weiß, so oder so, leben oder sterben, Jesus wird geehrt, wird hoch gepriesen. Da sehen wir dann die Anknüpfung an letzte Woche. Für Paulus war das Lebensziel klar und das hat ihm Freude gemacht. Es geht nicht um sein Glück, nicht um sein persönliches Schicksal, sondern darum, dass Jesus bekannt gemacht und geehrt wird. Und das sieht er, egal wie es mit ihm ausgeht. Und dann kommt dieser schöne, ja, Dialog mit sich selbst, glaube ich. Ja, er malt sich aus, was er jetzt selbst eigentlich lieber hätte. Und er sagt so schön, ich kann mich nicht entscheiden. Ist es jetzt besser, dass ich hier sterbe im Gefängnis? Weil dann, eigentlich schon, weil dann bin ich viel schneller bei Jesus. Oder ist es doch besser, wenn ich hier bleibe, dann kann ich den Philippern noch mehr Mut geben und ich sehe sie vielleicht wieder und kann ihren Glauben noch mehr stärken. Paulus ist so oder so getrieben von einer Vorfreude und er kann sich komplett in der Souveränität Gottes ausruhen. Übrigens ganz spannend hier, fast im Vorübergehen, zeigt uns Paulus hier, was die ersten Christen eigentlich über die Zukunftshoffnung gedacht haben. Wir reden ja manchmal so, ja, wir kommen am Ende alle in den Himmel. Ja? Oder wir werden am Ende im Himmel sein. Auch Menschen auf der Straße, die jetzt nicht in die Kirche gehen, würden auch sowas sagen wie, ja, am Ende, dann sind wir im Himmel. Ja, und das ist gar nicht so wirklich das biblische Bild. Ja? Gott verspricht, dass es eine neue Erde und eine neue Himmel geben wird. Und Paulus würde das nie so formulieren, ja, ich komme in den Himmel. Ja, er weiß, er wird im Himmelreich sein, Jesus wird da sein, aber das ist der andere Fokus, den wir hier sehen, nämlich im Vers 23. Wenn er so überlegt, was ist das Beste für mich? Paulus würde nicht sagen, ich komme in den Himmel, ich freue mich auf den Himmel, sondern Paulus' Fokus ist, ich werde bei Christus sein. Und das ist dann auch genau die Qualität, die eigentlich ewiges Leben, Himmelreich ausmacht, das Zentrale. Da werden wir bei Jesus sein. Ich werde bei Christus sein. Das ist die wesentlichste Beschreibung von unserer Zukunftshoffnung. Egal wie die neue Erde, neue Himmel sein wird, das Zentrale ist, da wird Christus sein. Und ich werde in seine Arme laufen. Und das ist die spannende Prüffrage so an mich, an euch, an dich vielleicht hier. Ist es auch deine Vorfreude, bei Christus zu sein? Freust du dich? Hast du wie Paulus Sehnsucht nach Jesus? Ich glaube, dass das vor allem auch das ausmacht, was es heißt, so im Glauben zu wachsen. Da wächst eine Sehnsucht danach, bei Jesus zu sein. Eine Vorfreude darauf, ihm in die Augen, in die Arme zu laufen, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und man kennt das im kleinen, bescheidenen Maße, wenn man sich auf den nächsten Urlaub freut, die nächste Urlaubbuchung gemacht hat. Ja, und man weiß, da geht's bald ans Meer oder die Berge oder sonst wohin. Dann lässt sich der Alltagsstress schon plötzlich ganz anders überwinden. Und dann sind die nervigen Kollegen plötzlich nicht mehr ganz so nervig. Dann ist man schnell gedanklich schon mit den Füßen im Sand unterwegs. Und genau diese Dynamik, die erlebt Paulus hier in einem übermäßig großen Maßstab. Er freut sich, bei Christus zu sein. Der Urlaub ist festgebucht. Er ist festgebucht, ist schon bezahlt. Rücktrittsversicherung ist eh egal, braucht man nicht. Es wird gut. Und jetzt kann er das im Hier und Jetzt durch diese Vorfreude alles in Gottes Hand legen und alles annehmen, was noch kommt. Und das ist eben dieser fortgeschrittenen Kurs im Christsein. Egal, ob ich lebe oder sterbe, es ist egal, denn es wird gut sein. Jemand, der Jesus noch gar nicht oder kaum kennt, der wird da den Kopf schütteln und sagen, wie kann man nur so reden, als Mensch im Gefängnis, der nahe Tod vor Augen, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie die Karriere aussieht, was man hat an Reichtümern oder was man anhäuft, der nur sieht, ich will bei Christus sein. Ich würde es am liebsten so schnell wie möglich haben, aber wenn mich Jesus hier noch braucht, dann sitze ich halt noch ein Jahr im Gefängnis. Paulus stellt hier unsere Vorstellung von Leben auf den Kopf. Christus bedeutet ihm hier schon alles. Er ist mein Leben. Er ist mein Ein und Alles. Und deswegen ist Sterben sogar ein Gewinn, weil ich dann noch mehr von Jesus haben werde, als ich jetzt schon habe. Ihn sehe, in seine Arme laufen kann. Paulus hatte eine tiefe Freude in Christus, weil er wusste, es kann für einen Christen in allen Umständen nur immer besser werden, weil wir mit jeder Sekunde auf Jesus zulaufen und die Zeit, bis wir Jesus sehen, mit jeder Sekunde weniger wird. Paulus sagt damit nicht, dass das Leben im Hier und Jetzt irgendwie irrelevant ist, dass die Beziehungen, Familie, Freunde und so weiter, dass das unwichtig wären, wenn Jesus uns das Allerwichtigste wird. Sondern ganz im Gegenteil, wenn mir klar ist, wo ist mein festes Fundament, wo ist mein Fokus, worum geht es zuallererst um Jesus Christus, um meine Beziehung zu ihm, dann setzt mich das ja frei, mich auch in Liebe für Familie und Freunde einzusetzen. Wenn ich angedockt bin an der Liebe zu Jesus, dann bekomme ich mehr Liebe und mehr Kraft für alles andere. Ich glaube, bei Paulus sehen wir das genau das. Weil Christus seine Nummer eins war, konnte er sich selbst komplett zurücknehmen und ganz für die anderen Menschen leben, mit seinem ganzen Leben. Und das hat ihm in der Summe diese Freude bereitet. Mit dieser Frage möchte ich uns eigentlich auch in diese neue Woche schicken. Mit dieser Frage, haben wir Sehnsucht nach Jesus? Können wir das teilen? Zu sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Oftmals taucht ja immer wieder die Frage auf, und das ist jetzt hier auch eine spannende Frage an Paulus, der jetzt im Gefängnis Jesus ja eigentlich nicht so erlebt. Warum erlebe ich Gott nicht deutlicher? Warum sehe ich das vielleicht nicht? Was tue ich in Wüstenzeiten, wenn Gott irgendwie keine Wunder tut, nichts macht? Paulus hat es schon mal erlebt, dass er durch ein Wunder aus dem Gefängnis befreit wurde. Hier in Philippi ist es nicht der Fall. Er sitzt einfach nur im Knast. Und ich habe eine Info gelesen bei einem Historiker, der sagt, es ist sehr hochwahrscheinlich, dass Paulus nicht irgendwie da so komfortabel in so einer Zelle saß, mit so einem Bett und weiß ich, einem Eimer oder was auch immer, sondern dass die ganze Sache noch ziemlich unangenehm war, weil er mit gewisser Wahrscheinlichkeit 24 Stunden am Tag an eine Wache der königlichen Garde gefesselt war. Die haben sich dann vielleicht schichtweise abgewechselt. Alle 2-3 Mal am Tag kam ein neuer Soldat, der sich an Paulus gekettet hat. Das heißt, er war niemals alleine. Ja, alles, was er sagte, seine ganzen Gedanken, also was er von sich gab, immer war jemand mit ihm im Raum. Für mich ist das eine absolute Horrorvorstellung, nie mal ein bisschen alleine zu sein. Ich weiß nicht, war das Jean-Paul Sartre? Der hat gesagt, Hölle, das sind andere Menschen. Sartre ist nicht mein Vorbild, aber in dem Moment dachte ich, ja, ich weiß, glaube ich, wie er es meint. das kann über die Zeit schon auch ein bisschen zu einer Qual werden. Warum erlebe ich Gott nicht? Also ich glaube, Paulus hat sich diese Frage nie gestellt. Ich glaube, er hat diese Zeiten genutzt, hat gesagt, jawohl, jetzt ist 8 Stunden am Tag, bin ich nicht an einen Soldaten gefesselt, sondern der Soldat ist an mich gefesselt. Und ich darf ihm das Evangelium weitersagen. Und letzte Woche haben wir das gelesen. Es ist in der ganzen Kaserne bekannt geworden, dass es hier ums Evangelium geht. Also Paulus sitzt im Gefängnis und weiß eigentlich nicht, wie es weitergeht. Aber er fragt nicht, warum erlebe ich hier Gott nicht? Ich sehe bei ihm keinen Zweifel an Gottes Plan. Er sieht, wie Gott wirkt durch ihn an anderen und das löst bei ihm Freude aus. Er vergleicht sich nicht mit anderen, die jetzt Wunder erleben oder irgendwie eine tiefere Gottesbeziehung. Wie soll die auch aussehen? Vergleichen hilft nicht. Er weiß vorher schon, Christus ist für mich gestorben und auferstanden. Und ich bin realistisch. Ich sitze jetzt hier im Knast. Das ist Teil des Deals. Und es geht nicht um mich und um meine Gefühle und um mein Erleben, sondern darum, dass Gottes Plan verwirklicht ist. Er verlässt sich komplett und ist gedanklich bei Gott. Und das gibt ihm Lebensfreude. Er hält sich an der Souveränität Gottes fest. Das sind so meine Beobachtungen. Wenn wir jetzt fragen, warum erlebt man Gott nicht? Wie geht man damit um? Ich glaube, Paulus war unter anderem deswegen resilient dort im Gefängnis, weil er auf den Herrn geharrt hat. Er hat nicht nur gewartet, passiv, dass sich was verändert. Er hat geharrt, er hat aktiv diese Zeit genutzt, die er hatte. Mit wenig Mitteln, mit blöden Umständen, aber das, was er tun konnte, was er gestalten konnte, das hat er getan. Und wir haben gelesen, er erwartet Veränderung. Er sagt, ja, es kann sein, dann komme ich hier raus. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren, weil das im Sinne Gottes ist, damit ich bei euch und anderen wieder sein kann, euren Glauben stärken kann. Er schreibt die Briefe, er betet, er redet mit den Wachen. Er gibt sich eben nicht fatalistisch mit seinem Schicksal ab. Ja, jetzt ist im Gefängnis, jetzt ist es vorbei, ich habe es versucht. Also okay, Ende. Er ruht in der Souveränität Gottes. Er weiß, der Herr sieht ihn. Er dankt. So geht ihm dieser Brief auch los. Er ist dankbar für das Gute, das Gott getan hat. Und er nutzt diese Zeit aktiv. Und er weiß vor allem, er wird bei Christus sein, früher oder später. Wenn ich als Christ noch gar nichts mehr tun kann, ich kann noch eines, ich kann für andere beten. Ich bin als Christ niemals zur Tatenlosigkeit verurteilt. Ich habe immer die Entscheidung, ich kann immer aktiv sein. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Titel für Paulus Resilienz-Ratgeber. Ich wünschte, ich könnte das so leidenschaftlich sagen wie Paulus. Ich weiß es noch, als ich einmal bei so einer Fortbildung war, irgend so eine Schulung, da ging es am Anfang so los, Vorstellungsrunde. Jetzt sagt mal jeder seinen Namen und wo er herkommt und dann sagt noch jeder, was auf seinem Grabstein stehen soll. Das war ein steiler Einstieg. Es ging ja auch ein bisschen thematisch an dem Wochenende natürlich auch um Berufung und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich damals schon viele Jahre her ganz schnell diesen Vers im Kopf hatte. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das wusste ich sofort. Und danach und seitdem immer wieder frage ich mich so, ja, stimmt es? Stimmt es? Ist es wirklich mein Herz? Kann ich das wirklich so sagen? Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und ich habe mich ganz oft ertappt bei dem Gedanken, dass ich gemerkt habe, nee, also das sind so viele Tage, wo ich das nicht leidenschaftlich lebe und nicht wirklich sagen kann. Und vielleicht geht es bei euch auch so, wenn ihr so eine Predigt jetzt hört und diesen Paulus als dieses scheinbar ja Übervorbild zu haben, und so einen Vers zu hören, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn, dass er sagt, ja, das ist so weit weg, da komme ich vielleicht niemals hin. Ich habe mir dann tröstende Gedanken dazu gemacht oder tröstende Gedanken geschenkt bekommen. Zum Ersten glaube ich, dass Jesus diese Sehnsucht, die man hat, bei dir, wenn man dieses Wort liest, wenn man sagt, ich wünschte, das wären meine Worte. Ich will, dass ich so werde. Ich will, dass mein Herz das sagen kann. Dass Jesus sich schon ganz arg genau über diese Sehnsucht freut und da schon ganz viel Echtheit und Wahrheit drinsteckt. Und der zweite Trost dahinter ist der aus Vers 6 von letzter Woche. Ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ich komme als Christ immer wieder in die Gefahr, wenn ich solche Sätze lese und dann so eine Schwere spüre und denke, ja, das will ich, aber ich glaube, es stimmt nicht, dass ich den typischen Fehler mache, immer nur über mich selbst nachzudenken und vergesse, dass Jesus Christus meinen Anfang gesetzt hat und mein Ziel bestimmt, dass er mir seinen Heiligen Geist gibt, der genau dafür sorgt, dass ich mehr und mehr verwandelt werde in dieses Bild und dazu komme, dass es mehr und mehr stimmt, dass Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn sein wird und dass er meine Sehnsucht auch nimmt und verwandelt und mein Leben ans Ziel führt. Und das macht mir eine große Freude. Ich habe das Ziel vor Augen. Ich weiß, ich werde es so nicht erreichen. Aber ich habe Christus an meiner Seite, der mich genau dahin führen wird. Halleluja. Resilienz, Widerstandsfähigkeit und Freude in Jesus, weil es nicht um mich geht, da irgendwas zu schaffen, sondern weil ich einfach Jesus hinterher stolpern darf, der Anfang und Ende setzt. Das also nochmal zum Abschluss, zum Mitgeben. Harre auf den Herrn, bete und suche, danke dem Herrn für das Gute, das er geschenkt hat und lebe Glaubensgemeinschaft. Gestalte diese Gemeinde aktiv mit, such dir Gruppen, Freunde, Begegnungen, Hauskreise. Bring dich ein und lerne so eine ehrliche Lebensgemeinschaft. Lasst uns füreinander so eine ehrliche Lebensgemeinschaft da bieten und mehr dahin kommen. Hoffe und entwickle Sehnsucht, bei Christus zu sein. Vertief dich in diese Hoffnung. Frage, suche, kann das sein mit der Auferstehung? Was bedeutet es, bei Christus zu sein? Und wisse dich in allem von Jesus getragen. Lasst uns beten. Jesus, wir staunen erneut über das, was du mit Paulus gemacht hast. Danke, dass du ihn mit dieser Freude und Kraft ausgerüstet hast, die uns inspiriert und Mut machen soll, die gleiche Freude, den gleichen Grund, das gleiche Fundament zu suchen, nämlich dich. Danke für die Erinnerung von Paulus selbst, dass es nicht irgendwie Christen gibt, die weiter oder weniger weit, größer, schlechter, besser sind, sondern dass wir alle an dir hängen. Und wir bitten dich jetzt nochmal ganz neu, dass diese Freude, ja, die wir so gerne greifen wollen, dass die in unsere Herzen sinkt, dass du es an uns dieses Wunder tust, dass wir diese Lebensfreude mehr und mehr erleben und vertiefen. Und es dann irgendwann sagen können, jawohl, wir wollen bei Christus sein, du bist unser Leben und sterben, das ist unser Gewinn. Bitte segne uns. Amen.